Nintendo.de hat getwittert. Hashtag, wer ist Emio? Deckt die Wahrheit auf in einem düsteren, vielschichtigen Thriller für Nintendo Switch. Emio, der lächelnde Mann. Famicom Detective Club erscheint am 29. August. Normalerweise ist das eigentlich nicht unbedingt ein Opener wert hier in Controller Poesie, aber man kann schon sagen, das hat irgendwie so einen kleinen, überraschenden Aufreger ausgelöst, als dann vor ein paar Tagen ein sehr mysteriöser Trailer oder ein Teaser erschienen ist auf dem Nintendo YouTube-Kanal, der dazu verleiten hat lassen, dass man dachte, dass Nintendo eventuell eine Horror-IP macht, sehr verstörende Bilder, sehr atmosphärisch. Da dachte man, wow, was kommt denn da auf uns zu? Es ist Emio, der lächelnde Mann, eine weitere Episode für Famicom Detective Club. Und jetzt möchte ich euch fragen, ist das für euch irgendwie eine News wert oder habt ihr trotzdem Hoffnungen gehabt in irgendeiner Form?
Ich möchte noch dazu ergänzen, dass zeitgleich zu diesem mysteriösen Teaser auch noch die Meldung kursierte, dass Blooper-Team an einem Titel für Nintendo arbeitet. Ja. Und dann haben natürlich meine Synapsen im Hirn versucht, irgendwelche Tatsachen zu verknüpfen. Und ich dachte mir, Mann, wenn jetzt Blooper-Team an einem Horrorspiel für Nintendo arbeitet und der Teaser-Trailer hat hier drauf hingedeutet, das wäre was gewesen. Das wäre nach Eternal Darkness mal wieder eine Horror-IP für Nintendo. Und dann hauen die heute ein Video raus, wo der Metroid-Erfinder, ne, ist, der kann was definitiv, aber erzählt, dass er eine Videospielreihe fortsetzt, die es damals auf dem Super, auf dem Famicom gab, auf dem japanischen Nintendo. Ich war schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, denn ja, Famicom Detective Club ist bestimmt ganz cool und es ist ja auch eine Krimi-Reihe und die beiden Famicom-Spiele haben ja auch Remakes auf der Switch bekommen und so, super schön, aber ich hätte mich persönlich wirklich sehr über eine Nintendo-Horror-IP gefreut, über so eine richtig schöne, skurrile, psychologische, düstere Horror-IP.
Also es schwang auf jeden Fall eine gute Portion Hype mit, als ich glaube, du hattest das bei uns in die Gruppe gepostet, ja, diesen mysteriösen Tweet, und hast da schon sehr viel reininterpretiert auch.
Ja. Typisch Nintendo-Fan.
Wir waren aber auch, wir waren aber beide, haben uns auch ein bisschen anstecken lassen, waren ein bisschen intrigued, ne?
Ja, klar. Also,
was ist das, was Cooles irgendwie, wirkte auch so ein bisschen, ich hatte irgendwie die ganze Zeit irgendwie Little Nightmares-Vibes sozusagen, ne? Aber dann habe ich es auch, muss ich ehrlich gesagt, vergessen, bis ich dann heute diesen Tweet, den Matthias gerade vorgelesen hat, auch gesehen habe mit dem Interview. Da war ich dann aber auch sehr ernüchtert. Klar kenne ich Famicom Detective Club, aber auch erst hauptsächlich durch die beiden Remakes aus dem Jahr 2021. Gespielt selbst habe ich die aber nie. Das sind so Visual Novel Krimis, muss man sagen, ne?
Ja.
Ich finde es aber auch nicht uninteressant, aber glaube, ja, ist wahrscheinlich eher ein Skip für mich. Obwohl, es gibt eine physische Version, was schon mal sehr cool ist, im Gegensatz zu den beiden ersten Remakes. Aber, naja, ist jetzt kein Day-One-Kauf für mich.
Emio. Bei den Remakes gibt es auch eine physische Version, gibt aber nur in Japan ohne englische Spur.
Ja, das ist ja sinnlos dann.
Es ist auch irgendwie so, ich weiß nicht, wie ihr das seht, man sieht den Trailer. Andi hat den in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Man sieht den Trailer und ich bin ja ein riesen Horror-Fan. Ich liebe so subtilen, kranken Scheiß und denke mir, wow, was ist das? Ich bin interessiert. Geil, Nintendo macht ein Horrorspiel. Und plötzlich hast du natürlich mitbekommen, wie alle so sich fragen, was könnte das sein? Macht Nintendo wirklich eine Horror-IP? Und dann, wenn es am Ende natürlich weil Emio, der lächelnde Mann, wird wahrscheinlich so, wie du schon sagtest, so eine Mystery Crime Story sein, so ein bisschen auf Nintendo Art, dann denkt man sich, ja, was habe ich noch erwartet? Habe ich jetzt wirklich erwartet, dass die jetzt hier so ein Silent Hill Ding machen, so Blooper Team Style, das irgendwo, ja, lassen wir mal die Kirche im Dorf, ne? Aber trotzdem wäre es geil gewesen. Als ich dann aber gehört habe, also nachträglich kam ja dann irgendwann mal so das andere Gerücht auf, dass Blooper Team ein Spiel für Nintendo macht, da war ich dann wieder ernüchtert, weil ich jetzt, die werden wirklich mir fast schon zu prominent. So fähig sind sie noch nicht gewesen und noch so viele geile Games haben sie noch nicht gemacht, dass sie jetzt auch für Nintendo, fucking Nintendo, Horrorspiele produzieren können. Also da müssen sie, jetzt zeigen sie erstmal, sollen sie erstmal zeigen, was sie können, wenn sie das Silent Hill 2 Remake machen.
Vielleicht, ich weiß, du hast ja Blooper Team, ihr beide hast Blooper Team, ne?
Ja.
Aber irgendwie scheinen die ja hinter den Kulissen sehr beliebt zu sein, weil die kriegen ja Auftragsarbeit um Auftragsarbeit zugeschustert. Ja. Ne? Von Konami über Nintendo. Vielleicht sind die auch einfach nur extrem günstig, habe ich
mir überlegt. Das erstens, das kann natürlich durchaus sein, aber auf der anderen Seite, wen kennst du, der so renommiert ist im Bereich Horrorspiele, der sich damit einen Namen gemacht hat in der Videospielbranche? Welches Team, das irgendwie unabhängig ist, das noch nicht irgendwie von jemandem aufgekauft worden ist. Es gibt, sowas gibt es ja eigentlich.
Frictional Games.
Ja, das könnte man. Was haben die zuletzt gemacht jetzt eigentlich? Was war ihr letztes Game? War das
Amnesia-Ding nicht wieder von denen auch?
Ja, The Bunker meinst du? Jetzt ja. Muss ich gerade mal selber noch. Warte mal, Soma. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen durcheinander jetzt hier. Ich gucke jetzt gerade mal. Das könnte natürlich auch sein, aber doch, die haben The Bunker gemacht, richtig. Ja, die könnte man noch nennen. Ja. Ja, stimmt. Da hast du das andere. Okay.
Dann die Visagemacher.
Ja, das ist ein kleines, ich glaube, die sind jetzt Set nochmal
Square, unbekannter. Oder wie die heißen. Ja, aber das ist alles kleine Aufzüge. Ich meine schon, wenn sicherlich eine.
Die schon für Aufsehen erregt haben. Ja, aber haben.
Frictional ist renommiert. Also wenn Nintendo
das schon. Kommt, deswegen sage ich, das, ja, die hätte ich jetzt gelten lassen.
Ja, ja.
Die Chinese also, Room noch, die
Chinese Room hier
Ding gemacht haben.
Still Wakes the Deep habe ich auch gerade gezockt.
Ich auch.
Und ja, also es würde schon Auswahl geben, abseits vom Blooper Team, um deinem Argument zu widerlegen.
Ja, okay.
Die Frage ist also, wir bleiben bei dem Argument, die scheinen sehr billig zu sein.
Ich will nicht sagen, dass ich sie hasse, aber die Spiele von denen haben mich bisher halt immer so ein bisschen ernüchtert. Ich fand sie nicht schlecht, Medium fand ich ganz cool, aber kein Spiel von denen hat mich jetzt bis zum Schluss begeistern können. Die haben mich immer verloren, so.
Ich fand Layers auf 4 ganz cool. Ich mochte The Medium und hatten die nicht auch Observer oder so gemacht.
Ja, ja.
Das war ja auch ganz nett. Habe ich leider einen Game-Breaking-Bug gehabt, konnte es nicht zu Ende spielen, aber so diese Abneigung wie du, Matthias, die habe ich da nicht. Aber ich glaube, wir haben auch schon 2 oder 3 Mal mindestens im Podcast darüber geredet.
Aber jetzt mal ganz im Ernst. Aber das glaube ich haben wir auch schon wirklich besprochen. Ganz nett reicht mir nicht. Was ist ein Studio, das du völlig überbewertet hältst, was du, wo du gar nicht verstehen kannst, wieso die so oft irgendwie in den besten.
Oh, geiler Rüdiger.
Kleiner Kunibert. Ja, gut, aber wir haben jetzt kein Blind Ranking, aber vielleicht gibt es ja was. Bei mir ist es wirklich Blooper Team, weil von denen halte ich gar nichts. Mhm. Was wäre denn bei dir sowas, wo du sagst, ey? Oder Andi, Andi müsste ja auch nochmal. Ja,
gib immer 2-3 Minuten Zeit, wo ich.
Wenn ich jetzt meinen Pick hier aufsage, dann werden eure Mikrofone Feuer fangen, wahrscheinlich. Nee, aber ich finde ja Rockstar zum Beispiel völlig überbewertet.
Ja, da habe ich jetzt nichts dagegen, gegen diese Meinung. Also man muss halt sagen, Rockstar Games, ich hatte mal eine sehr hohe Meinung von denen und ich finde ja auch Red Dead Redemption 2 absolut großartig, eins der besten Games.
Yes.
Aber das Problem ist halt einfach, die haben nicht mehr den Output. Es fehlt mir auch so einfach diese Nähe zu den Gamern von damals, weil sie halt viel mit Online-Dingen machen. Und das ist auch ihr Recht. Ich mache da jetzt irgendwie habe jetzt da kein Problem mit. Aber es ist einfach schon viele Jahre her, dass ich mit GTA so diese hellste Freude hatte. Es fängt schon langsam an, auch bei mir in so einem Nebel der Vergessenheit zu geraten, obwohl das total krass ist. Das ist ja ein riesen Franchise immer noch. Aber für mich, der eben GTA 3, Vice City, San Andreas, 4, selbst 5 eigentlich richtig gut fand, mit jedem seinen Spaß hatte, aber eben nur einmal in der Singleplayer-Kampagne, fängt langsam an, das so ein bisschen zu vergessen, alles. Die Stärken.
Vor allen Dingen GTA 5 ist 11 Jahre her. Red Dead Redemption ist fast 6 Jahre her. Also Red Dead Redemption 2. Und das war der letzte Output von denen. Das sind 2 Games. Ja. Das ist quasi ein ganzes Gamerleben für viele. Also kannst du gar nicht vergleichen mit der PS2-Ära, was die da rausgehauen haben. Ne?
Man muss ja schon ein bisschen unterscheiden. GTA ist ja von Rockstar North und Red Dead Redemption ist ja von Rockstar San Diego. Das sind ja 2 unterschiedliche Studios, ne? Die haben ja eigentlich nicht viel miteinander am Hut, außer dass die sich eben gegenseitig unterstützen. Mir geht's in erster Linie wirklich um Rockstar North, also sprich die alten DMA-Entwickler, die GTA-Reihe aufgebaut haben. Und ich habe ja auch mich mit mehreren GTAs versucht anzufreunden. Ich habe GTA 3 gespielt, dann San Andreas mal kurz reingeschaut, 4, 5. Aber selbst im Singleplayer verstehe oder habe ich nie verstanden, was die Spiele so besonders gemacht hat. Ich habe immer andere Spiele nebenher gespielt, die ähnlich waren und die im Singleplayer deutlich ausgereifter waren, deutlich spielerisch deutlich geiler waren, wie so ein Watch Dogs zum Beispiel. Ach, Watch Dogs, sorry, nicht Watch Dogs, sondern hier. Nein, ich habe mich versprochen, Sleeping Dogs wollte ich sagen,
genau, von Square Enix.
Wo ich dann gesagt habe, das Spiel ist in jedem Augenblick besser, für mich persönlich war es besser als ein GTA und ich finde halt Rockstar North, sorry, wenn ich das so sage, aber völlig überbewertet.
Ja, ich nicht.
Ja, ich muss halt sagen, ja, ich kann das schon durchaus verstehen, weil du die Zeit, wo GTA für mich so einen richtig, so einen ganz besonderen Stellenwert hatte, das war eine ganz, da war ich ein anderer Matthias. Weißt du, da habe ich ganz anders Spiele gespielt und viel mehr Zeit gehabt. Ich habe ja darin fast schon gelebt in Vice City oder in GTA 2 und sowas. Das Problem ist, dass einfach mit der Zeit Spiele gekommen sind, die sich besser gesteuert haben, die besser inszeniert waren. Natürlich waren die Charaktere in den GTA-Teilen immer noch total großartig, die Satire, die Gesellschaftskritik und sowas, mal einige Missionen, aber trotzdem ist es halt immer noch gut und vielleicht sogar noch besser als für andere. Also Sleeping Dogs finde ich auch super, aber ich weiß nicht, ob Sleeping Dogs wieso ist das nicht so weit verbreitet worden? Wieso ist es gescheitert? Dogs? Ein neuer Teil meines Formats.
Sleeping Dogs wär ideal für deine gescheiterte Reihe, muss man ganz ehrlich sagen.
Stimmt, das ist, aber das ist schon eine Frage, die ich mir stelle, weil eigentlich bin ich auch der Meinung, das ist ein richtig gutes Spiel, aber es war noch nicht lange nicht so erfolgreich wie jetzt das Original. So, ne?
Was heißt das Original? Also,
ja, GTA meine ich jetzt so als Klassenprimus.
Ist ja eigentlich wahrscheinlich vielleicht der erste Fehler, man hätte, so sehr die Serie auch gefloppt ist, oder nicht so, das heißt gefloppt, aber nicht so bedeutend war, man hätte das True Crime Franchise vielleicht nicht ablegen sollte, sondern es vielleicht irgendwie True Crime Hong Kong oder so sollte es ja auch zuerst heißen, ne, das Spiel.
Ja.
Das war vielleicht ein Fehler, weil über das Sleeping Dogs konnten sich wenige was vorstellen. Dann darfst du nicht vergessen, ich glaube, heutzutage würde das Spiel deutlich besser funktionieren. Aber im Jahr 2012, als es zuerst erschienen ist, war dieses japanische Crime-Setting, was heute durch Yakuza, Like a Dragon, extrem groß ist und sehr beliebt ist, einfach noch nicht so anerkannt und beliebt bei Gamern. Weißt du, das wäre heutzutage, würde das viel, viel besser funktionieren. Quasi, die Leute würden das als Yakuza-GTA-Klon verkaufen und das würde funktionieren. Ne? Aber vielleicht. Vor 12 Jahren hat das noch nicht funktioniert. Und die Story war super. Das war quasi eine 1:1 Yakuza-Story.
Ja, so Undercover-Cop, ne?
Ja, dazu und dieses geile Kampfsystem von Batman Arkham Asylum inspiriert, aber mit richtig Brutalität. Du konntest Leuten die Köpfe in die Fritteuse stecken und all so eine Scheiße. Also richtig krass brutal, die Uncut-Version.
Da geht der Jansel richtig ab.
Da geht er richtig ab. Richtig schön indiziert, die Scheiße. Ey.
War das nicht sogar bei uns indiziert?
Immer noch indiziert in der Original. Wir reden aber natürlich über die deutsche zensierte Version hier, keine Sorge. Also.
Und ihr dürft nicht vergessen, gepublished wurde das ja von Square Enix. Kennt ja Square Enix, ne? Der Hauptgrund bei denen, wenn so ein Spiel eingestellt wird, ist unter unseren Erwartungen gelaufen. Das hat sich unter den Erwartungen von Square Enix verkauft. Das hatte schon ein paar Millionen Verkäufe, aber Square Enix hatte da wahrscheinlich GTA-Verkäufe im Sinn. Und ja, dann verschwindet das halt schnell in die Versenkung.
Millionen Verkäufe.
Ja, aber nicht in den Augen von Square Enix.
Nee, aber jetzt mal trotzdem, das widerspricht ja dem Narrativ, das wir gerade aufgestellt haben. Also bis November 2012, also 3 Monate nach Release, hat sich das Spiel etwa 1,5 Millionen Mal verkauft. Das ist jetzt so ungefähr so in dem Ballpark, wie sich jetzt ein Stellar Blade befindet, würde ich jetzt mal sagen. Und das hat ja total den Publicity und den Hype, weil das, oder Mund-zu-Mund-Propaganda, vielleicht auch etwas, was 2012 dank fehlendem Twitter und so auch noch gefehlt hat, weißt du, dass da einfach, es ist einfach in der falschen Zeit veröffentlicht worden. Heute, ja, also eigentlich müssen doch viel mehr Leute dieses Spiel kennen, weil das Spiel hat sich doch sicherlich jetzt über die letzten zehn Jahre 2-3 Millionen Mal verkauft. Die Leute müssen doch wissen von der Qualität von Sleeping Dogs. Aber
es kam ja auch ein Remake, ne? Es kam ja ein PS4 Remastered.
Ja, es kam auch
ein Remastered 2 Jahre später. Performte aber nicht so gut auf der Konsole, das weiß ich noch. Deshalb gab es auch richtig starke.
Ja, auch weil das bei uns gar nicht mehr, glaube ich, erschienen ist. Das wurde nicht mal mehr bei uns veröffentlicht offiziell, glaube ich, ne? Weil der erste Teil, also das Original,
ja, kann sein, war. Ja.
Wo ist das bei uns geskippt?
Das gucke ich gerade. Habe ich das nicht in der Definitive Edition drin?
Ja, so, aber sicherlich dann in der Peggy-Version und nicht in der USK 18.
Du hast recht, das ist die,
ja,
Peggy-Version.
Also, genau. Und wenn es dann halt nicht im Mediamarkt rumliegt, dann ist es halt auch einfach, gerade im Jahr 2012, ne, fehlen dir da einfach ein großer Teil der
Game. Ja, bei 2024, wenn man jetzt denkt, ja gut, dann jetzt GTA 6 erscheint einfach nicht, Leute haben Bock auf ein neues Sandbox-Game, die Jungen oder so, die werden mit Sleeping Dogs jetzt nicht die Alternative suchen. Glaube ich jetzt auch nicht. Nur die als Hartgesottenen, so wie wir. Die hätten jetzt Bock drauf. Aber was ich noch sagen wollte, Rockstar hatte ja auch noch richtig geile Spiele unter ihrer Flagge, die eben nicht GTA und Red Dead Redemption waren. Man erinnere an Bully, man erinnerte an L.A. Noire, im Tischtennis, super geil.
Weil das hervorragend war.
Smuggler's Run und sowas, das waren schon Midnight Club, das waren schon geile Games teilweise. Und das machen sie auch nicht mehr, das Publishen von Spielen.
Tja.
Ja.
Naja, das Publishing hat jetzt mehr der 2K-Arm übernommen, wo die zugehören, ne?
Musst du auch ja, richtig, sagen. Auch richtig. Und die machen ja ein neues, also du kannst ja gleich nochmal deine Hass-Unternehmensfirma nennen, weil du halt gesagt hast, du brauchst ein paar Minuten. Dann sag ich nochmal, habt ihr mitbekommen, dass die FIFA, die ja jetzt ihre Lizenz mit EA abgebrochen hat oder die Geschäftsbeziehungen, die haben jetzt ein Zuhause gefunden, denn scheinbar macht FIFA ein neues Spiel mit 2K Games, die eben ja schon mit den ganzen NBA 2K und PGA 2K und so weiter ihre Sportspielsparte bedienen. Und jetzt haben sie eben jetzt auch die Fußballsparte. Und da bin ich gespannt, weil es gibt ja nicht nur jetzt dann FC, also wie heißt das nochmal, FC 24 zum Beispiel, die EA-Reihe, dann gibt's ja dann die FIFA-Spiele dann bald und auch noch dieses UFL, dieses ganz neue Spiel, ohne krasse Lizenzen, aber mit scheinbar Know-how. Ich bin sehr gespannt, was in der Fußballfront jetzt passiert und das ist so bitter nötig, weil seit Jahren nichts passiert da einfach. Ja.
Ich feiere das total. Schaut euch mal die 16-Bit-Zeiten von damals an. Capcom hatte ein Fußballspiel, dann gab es Konami mit Fußballspielen, dann gab es EA mit Fußballspielen. Es gab so viele verschiedene Anbieter. Dann diese ganzen Fußballreihen auf der PlayStation, Anstoß und Wheel of Football und was es da so alles gab. Es war geil, da hattest du die freie Auswahl. Das ist genauso wie mit den Rennspielen damals. Da hast du auch viel mehr Auswahl. Ich finde das cool.
Aber ich glaube, heutzutage ist Fußball fast schon das Nebending bei FIFA. Da geht es nicht mehr um die Packs und um den Online-Wettkampf. Das ist doch wichtiger als. Deswegen glaube ich auch einfach nicht, dass die da reinstoßen können. Krass. Weil diese Packsucht und Ultimate-Team-Sucht so krass ist bei FIFA.
Ja, da ist ja 2K Games ja wirklich die beste Anlaufstelle, weil die ja wirkliche Casino-Dinger
betreiben. Aber man muss sagen, FIFA ist halt Apple und 2K ist Samsung und alle wollen halt das iPhone. Weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da groß, also klar, ein bisschen Marktteile werden sie schon wegnehmen, aber im Endeffekt wollen alle noch das geilste Ultimate-Team haben und nicht irgendwie das beste My-Team bei 2K oder so.
Ja, aber das ist ja genau diese Streitfrage, die schon vor 10, 20 Jahren geführt wurde. Nimmst du FIFA oder nimmst du Pro Evolution Soccer? Weil wenn du die Stadien und die Lizenzen haben willst, dann bist du FIFA. Aber wenn du halt Fußball-Konnoisseur bist, der Bock auf ein gutes Fußballspiel hat, dann nimmst du Pro Evolution Soccer. Und das ist ja das, was halt fehlt. Mir ist es egal, ob die jetzt, klar, du hast recht, die werden wahrscheinlich dann an dieser Stelle geiern, damit sie eben viel Geld verdienen. Aber mir geht es wirklich um die Qualität auf dem Platz. Und die hat schon seit 10 Jahren einfach, da ist schon gar nichts mehr passiert. Und warum sollte man ja auch? Man ist eh total überlegen allen und warum sollte man da irgendwas drehen? Das interessiert doch keinen mehr. Es geht doch nur darum, dass eine neue Saison losgeht, neue Namen, neue Spieler und dann.
Und dass du die geilen Spieler ziehst.
Ganz genau. Ja. Und ich will aber auf dem Platz wieder in Veränderung, neue Dinge, neue Ideen, neue Feinheiten und sowas. So bei Pro Evolution Soccer war jeder Teil immer eine neue Herausforderung, weil sich wieder was verändert hat. Und FIFA hat dann nachgezogen und dann haben die wieder nachgezogen. Das war so ein geiles Kopf-an-Kopf-Rennen. Da konnte man als Spieler immer nur gewinnen.
Das stimmt. Das stimmt.
Dein Hassunternehmen.
Ja, aber ich hoffe natürlich, dass das. Wie bitte?
Nee, dein Hassunternehmen wolltest du ja noch nennen, hast du gesagt.
Hass. Also Hassunternehmen würde ich jetzt nicht sagen, aber ein Unternehmen, wo ich immer relativ vorsichtig bin, im Gegensatz zu allen anderen, die sofort in Hype verfallen, ist einfach, und das ist jetzt auch nichts Neues, ist Bethesda. Bethesda Game Studios mit ihren ganzen RPGs, ob Fallout, Elder Scrolls oder jetzt auch Starfield. Ich kann den Reiz verstehen und ich spiele die Spiele oftmals und habe da auch einigermaßen Spaß mit, dass die aber so krass abgehen bei manchen und zu diesen All-Time-Classics werden und von Spielen, die in ihrer Top 3 sind oder noch schlimmer, viele halten ja Skyrim für eines der besten Spiele aller Zeiten. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Irgendwie, ja, es ist einfach nicht meine Art von Game. Mir fehlt da oftmals der rote Faden. Mir ist das manchmal zu ziellos. Das Kampfsystem ist oftmals auch ein Graupensalat und die Bugs sind überhand, nehmen überhand und ich kann Bethesda nicht so unbedenklich hypen, wie das die anderen, wie viele das immer machen. Hm. Ich bin da vorsichtig.
Da gehe ich mit.
Ja, da gehe ich tatsächlich auch mit. Selbst bei Skyrim. Also ich halte für Skyrim für ein sehr gutes Rollenspiel und es hat auf jeden Fall was bewegt, aber ich halte es für bei weitem nicht für das beste westliche Rollenspiel, das je gemacht worden ist. Das wäre für mich, wenn das wirklich so wäre, wäre es eine richtige Katastrophe. Dann wären so, da hätte ich wirklich richtig Veto einlegen.
Ich kann dir 3 Instants sagen, die besser sind. Gothic 2, vielleicht auch Gothic 1, Witcher 3, Baldur's Gate 3. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Und Divinity Eco Dracar.
Und Divinity. Yes, zweiter Teil, ja. Der ist auch super.
Habe ich mir gekauft.
Hast du
wegen dir.
Ach ja, stimmt.
Ich mir gesehen, geholt wegen dir.
Super Game. Ich habe mir wegen dir auch ein Game gekauft. Und zwar Coffee Talk 1 und 2. Gab es für 22 Euro bei Amazon.
Ah, das ist ja wirklich so. Ich merke einfach, das ist so eines der Spiele. Ich habe letztens einen Tweet verfasst. Das ist so dieses Spiel, da merke ich, okay, ich kenne fast niemanden da. Also natürlich kenne ich, ich höre hin und wieder mal Leute, die es auch mögen. Aber da kannst du es entweder lieben oder hassen. Das ist so ein Spiel, das entweder schläfst du da ein oder du magst das. Das ist Coffee Talk für mich. Naja. Was gibt's noch so Neues in der Gaming-Welt?
Ich glaube, es ist mal wieder Zeit, dass wir uns beliebt machen in Team Grün. Wir müssen über die Erhöhung des Game Pass-Preises reden, oder?
Ja.
Natürlich. Also freuen wir uns wieder. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Microsoft hatte vor 1 oder 2 Wochen eine Preiserhöhung beim Game Pass angekündigt von, ich weiß gar nicht, $2-3 quasi pro Tier, was wir irgendwie schon seit Jahren propagiert möchte ich nicht sagen, aber wir haben das angekündigt
und
schon gedacht, dass prophezeit haben wir das, ne? Ich finde, das ist aber nicht mal die krasseste News dabei, sondern die krasseste News dabei ist, dass jetzt im Konsolen-Standard-Tier, den man übrigens jetzt auch nicht mehr, also man kann zwar jetzt seinen jetzigen Abonnement noch beibehalten, aber alle, die neu abonnieren ab sofort den Konsolen-Standard-Tier, haben keine Day-One-Games mehr dabei, automatisch. Nur noch selektiv und wenn auch später. Vorbei der Zeit des, Play It Day One on Game Pass. Also offensichtlich das auch schon, was wir seit Jahren prophezeit haben. Das Ding funktioniert einfach nicht so, wie man sich das erhofft hat. Und nicht zusammen mit dem, wir bringen jetzt Games auf PlayStation 5 rauf, wir packen unsere Games jetzt auf den Amazon Fire Stick. Und ich habe gerade gesehen, bei Amazon verkaufen sie jetzt einen Xbox Bundle ohne Xbox-Konsole mit Fire Stick-Controller und Game Pass rubbellos.
Ja, habe ich auch gesehen.
Microsoft ist da irgendwie gerade sehr aktiv, ihr Geschäftsmodell anzupassen, abzuändern und was sagt ihr dazu?
Matthias?
Andi. Oh. Nee, ich wollte ja Andi jetzt den Vortritt lassen, weil ich habe gerade zu viel geredet.
Was ich halt krass finde, ist, dass neben der ganzen Erhöhung ja auch rausgekommen ist oder nochmal ins Gedächtnis gerufen wurde, dass bei dieser ganzen Debatte um den Activision Blizzard-Kauf, der ja auch vor Gericht und so weiter gelandet ist, Microsoft ja mehrfach betont hat, dass sie die Preise nicht erhöhen werden und dass Xbox First-Party-Titel immer in den Game Pass als Day One reinkommen werden. Das haben die schriftlich zu Protokoll gegeben und so. Das ist ja auch das, was viele, viele Gamer und viele Game Pass-Besitzer ja auch aufregt. Und die jetzt quasi einfach diese Aussagen revidieren, sich da nicht mehr dran erinnern und jetzt einfach mal alles erhöhen und dann eben aus dem Standard hier die Spiele rausschmeißen. Ich finde das nicht überraschend. Ich finde halt nur die Art und Weise, wie Microsoft das Ganze da kommuniziert hat, nicht wirklich, ja, consumer-friendly, sage ich mal. Und ja, ich bleib dabei. Ich habe keinen Game Pass. Ich habe meinen Probemonat, wo ich Hellblade gespielt habe, auch wieder gekündigt. Und ja, ich bleib dabei, spiele die Spiele, wenn sie erscheinen, auf CD.
Ja.
Und wenn sie nicht erscheinen, erscheinen sie nicht.
Was ich auch noch einwerfen muss, es ist ja auch nur übrigens auf Konsole so. Auf PC bleibt das,
stimmt,
wenn ich das richtig gelesen habe, weiter.
Ja,
also Day One weiter,
also vorerst.
Auf PC vorerst. Ne? Also es ist ganz klar dieser Shift zu bemerken von Konsole hin Richtung PC oder einfach User anywhere, keine Ahnung wo. Aber Konsole ist offensichtlich nicht mehr das Geschäftsfeld.
Ja, aber das verstehe ich
Kern, nicht. Das Kerngeschäftsfeld.
Das verstehe
ich nicht.
Und
das stört mich auch am meisten, weil ich bin nun mal Konsolengamer und ich bin Xbox-Konsolengamer und mich interessiert kein PC und ich falle damit einfach hinten über. Nicht umsonst habe ich auch noch nie Game Pass genutzt, weil ich genau das befürchtet habe. Ich habe in meinem Leben noch nie Game Pass abonniert und ich werde es auch nie machen. Obwohl es jetzt wahrscheinlich zu spät ist, weil der Zug abgefahren ist. Genau deswegen, wegen solchen Dingen wollte ich das immer nicht machen. Und jetzt passiert es nämlich doch, dass es irgendwann, ja, also physische Games sind ja sowieso schon tot auf deren Seite. Ne? Aber Andi, hau mal rein, du hast eben auch noch
was. Genau, was mir nicht in den Kopf will, wir haben doch war das in diesem Jahr oder voriges Jahr, ich weiß gar nicht mehr, haben wir doch auf meinem Kanal über diesen ganzen Xbox Data Leak gesprochen, wo ja auch über die neue Hardware irgendwie Informationen nach außen gedrungen sind und wo es hieß, dass Microsoft ja mit einer neuen Hardware irgendwann 2027 oder wann war das, rausgehen will. Und ich frage mich, ob das überhaupt noch aktuell ist bei denen hinter den Kulissen und ob das so viel Sinn macht, weil die stampfen ja die Konsolen-Hardware-Sparte aktuell voll ein. Deshalb würde das ja in meinen Augen überhaupt keinen Sinn machen, 2027 mit einer neuen Xbox-Hardware wieder an den Start zu gehen. Wer soll die denn kaufen, wenn die jetzt über Jahre hinweg die Konsole an sich ja platt machen?
Ja, keine Ahnung.
Also ich verstehe die Logik dahinter nicht.
Ja, es ist halt einfach andere Zeiten. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich habe versucht, davor zu warnen seit 2-3 Jahren, aber ich glaube, jetzt ist es auch einfach zu spät.
Dem Xbox-User, das interessiert den irgendwie nicht so sehr. Ich glaube, ich habe so den Tenor, den ich jetzt so mitbekommen habe, ist so, ja, war ja zu erwarten. Aber es sind ja nur ein paar Euro. Ich habe eh meine Mitgliedschaft bis 2028 verlängert. Das ging ja auch eine Zeit lang. Das haben sie auch jetzt irgendwie versuchen sie einzustampfen, dass du das irgendwie verlängern kannst. Über Umwege, keine Ahnung, haben viele schon gemacht. Den meisten juckt das nicht. Die haben ja nicht mal mehr physische Spiele. Das ist ja denen schon scheißegal. Also nicht alle, ne? Aber ich habe so den Eindruck, der Großteil, der interessiert sich nicht mehr für die, der hat die physischen Spiele nicht mehr. Dem ist es sogar egal, ob der Konsole im Haus steht. Das ist nur mein Eindruck. Wichtig ist, dass der Game Pass da ist, dass die Spiele reinkommen, und dass du dann die 20 Euro zahlst, dann hast du wieder Day One. So der Xbox ich will jetzt nicht Hardcore-Gamer sagen, aber so der Fan ist, der bleibt da drin. Ich persönlich kann damit auch nichts mehr anfangen. Ich war lange Zeit so halbwegs Verteidiger. Ich finde das, was Xbox auf der Software-Seite gezeigt hat, auf der E3 super, jetzt, fand super, ich super. Genau, ja, das habe ich mir gewünscht. Das kommt mir irgendwie ein bisschen, also ich habe jetzt tatsächlich gar nicht so gerechnet, dass das so lange dauert, aber es kommt was, das finde ich cool. Aber meine Xbox Series S, die ich richtig geliebt habe, die mache ich schon lange nicht mehr an, weil ich überall spielen kann und das irgendwie bequem ist. Ich kann am PC spielen, ich kann auf dem Steam Deck spielen mittlerweile, ich kann jetzt auf dem Fire TV spielen, auf dem Stick spielen. So, das ist so für mich, der einfach den Game Pass nutzt oder nutzen will, das habe ich jetzt aber auch auslaufen lassen, weil ich den auch nicht mehr so oft benutzt habe, wie ich das damals benutzt habe. Für den ist das egal, ob ich jetzt die Konsole habe. Ich nutze den Service. Es ist nicht mehr, ich verbinde, oder ich glaube, irgendwann mal verbindet man das nicht mehr mit der Konsole, sondern eben nur mit dem Service. Und das ist halt der Game Pass. Und die ändern das ja auch irgendwie alles um. Und ich glaube, die sind da gerade hinter den Kulissen ganz stark an Umstrukturieren. Und das ist scheinbar nötig. So, mir ist es irgendwo auch egal. Ich werde da sein, wenn die Spiele kommen und werde sie mir dann kaufen oder den Game Pass nutzen, weil irgendwo ist das Angebot ja trotzdem viel zu erschwinglich. Also dass ich jetzt 60 Euro für ein Spiel ausgebe, kann ich auch einfach nur 12 Euro oder 20 Euro ausgeben und das dann spielen. Physisch kommt ja eh nichts mehr. Also, naja.
Ich finde es traurig, weil ich kann auch nicht der Einzige sein. Und natürlich, es muss doch auch Xbox-Leute geben, die so ein bisschen anders auch sind und die auch es gerne sammeln und die Konsolenkultur einfach lieben und Videospiele als Medium schätzen und so. Weil denen wird man doch auch jetzt extrem vor den Schlips getreten, in dem Sinne. Die können doch nicht alle jetzt so sagen, ja, ein paar Game Pass und gut ist, wir machen mit. Es gibt doch auch, ich kenne doch auch ganz viele Leute, die Xbox-Spiele sammeln und so. Und für die ist das doch total kacke, dass da einfach jetzt so ein Hardcut kommt oder vielleicht gar keine Konsole bald mehr. Was macht, das ist ja denn, ne? Und ja, ich kann das wirtschaftlich alles nachvollziehen, dass es eine App wird oder wie auch immer. Oder dass es einfach nur noch ein Ökosystem ist, wo man sich dann die Games zocken kann und ist ja auch cool. Und wie gesagt, Software-Seite freue ich mich mega auf die Spiele. Aber als mich, als kleiner Konsolenmensch, ist da so ein kleines weinendes Auge schon mit dabei, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, naja. Definitiv. Aber ich habe, ja.
Bitte, bitte Leute, falls wir jetzt irgendwas euch nicht passt oder so, es ist immer so schwer mit euch über die Xbox zu reden, weil ständig werden wir angemeckert danach auf Social Media, dass das alles falsch war und dass das ja noch nicht stimmt. Und ich habe auch auf Twitter schon wieder mit jemandem diskutiert, die Preiserhöhung war ja nicht aufgrund des Activision Blizzard-Kaufs, sondern aufgrund der Inflation. Sorry, kann mir doch keiner erzählen, dass das 0,0 damit zu tun hatte, ne? Dass das in keinster Weise irgendwie damit hingespielt hat, dass das damit nichts zu tun hat. Also, ich glaube, das ist im Endeffekt ist es nur unsere Meinung hier, ne? Und die ist ein bisschen traurig gerade.
Das Ding ist halt, vieles erhöht sich, viele Preise erhöhen sich. Auch bei der PlayStation ist der PS Plus Preis irgendwie gestiegen, aber oder ja, irre ich mich? Ich glaube, ich meine schon.
Nee, auf jeden Fall. Darum geht's ja gar nicht, ne?
Das Ding ist aber, PS Plus ist irgendwie noch so für PlayStation gefühlt so ein Nebenprojekt. Und der Game Pass ist das, was halt das absolute Hauptaugenmerk bei Microsoft ist. Und darum wird sich halt jetzt alles gedreht. Und das deswegen ist dann so eine Preiserhöhung erstmal, und vor allen Dingen auch nicht nur die Preiserhöhung, sondern auch eben so die mit einhergehenden Abspeckungen in einzelnen gegliederten Stufen. Das ist so das, wo man sagt, okay, da habt ihr jetzt quasi am Grundgerüst etwas wieder geändert. Und deswegen muss man da halt mal drüber schauen. Und ja, jeder soll da selber seine Schlüsse draus ziehen, ob er das unterstützt, geil findet und so, ist ja voll in Ordnung. Bei mir ist aber auch schon, das liegt jetzt auch nicht am Game Pass per se, sondern bei mir ist einfach grundsätzlich jetzt zum Beispiel, hat sich viel verändert, dass ich jetzt den Game Pass nicht mehr so oft nutze. Das hat jetzt gar nichts mit Xbox zu tun oder so.
Es liegt nicht auch unbedingt zwangsweise jetzt am Preis, sondern auch einfach als Konsolengamer fühlt man sich einfach nur noch als Kunde zweiter Klasse, ne? Und auch dieses, wir erhöhen, will denen auch gar nicht vorwerfen, dass sie jetzt niemals mehr ihre Preise erhöhen dürfen. Das ist, klar, musst du wirtschaftlich arbeiten. Aber halt, ein Monat vor Call of Duty 6 Black Ops
Release, genau.
Die Preise stimmt. Erhöhen und dann Day One Games rausschmeißen, hat halt einen schäbigen, hat halt einen super schäbigen Nachgeschmack. Vor allen Dingen, wo man sich noch damit gebrüstet hat vor 2 Monaten. Natürlich kommt Call of Duty 6, Black Ops 6 in den Game Pass. Ja, bezahlt aber mehr und, ne, nicht mehr Day One. Wie wenn ihr auf Konsole zockt oder wenn ihr auf Konsole abonniert. Also, das ist, ja.
Ja, der Ultimate, man muss halt wirklich sagen, Ultimate Game Pass Abo ist das Nonplusultra. Die,
genau.
Die bieten zwar diese 9,99 Euro Ding an, aber das ist nur für wirklich Gelegenheitsspieler. Der, den die abgreifen wollen, ist der allumfassend alles haben will und das ist der für 19,99
Euro. Ja, ja. 20 Euro, das ist schon ein anderer Batzen. 20 Euro ist schon nicht mehr 10 Euro. Musst, das ist schon.
Musst dir dann überlegen. Also du hast Netflix-Abo, Prime-Abo, alles ist teurer und dann hier noch Werbung und so. Und dann sagst du dir, ja gut, Game Pass auch nochmal 20, dann PS Plus vielleicht noch was.
Ist Nintendo Switch Online auch noch dabei?
Ja, das sind ja wenigstens diesen Jahr noch vom Preis her noch okay. Wie viel kostet das jetzt? 4,99 Euro?
60 im Jahr oder 50 im Jahr oder so.
Ja, das ist im Vergleich zu dem, was du dafür 120 oder mehr bezahlen musst. 120 ist schon.
240 bezahlst du dann. Ne?
Ja.
Das ist, und überleg mal, wenn du das nur für Call of Duty benutzt, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Oder wenn du nur ein FIFA hast und nur Call of Duty, dieser typische normale Gamer, für den macht das doch schon fast keinen Sinn mehr bei dem Preis. Weißt du? Und vielleicht noch 1-2 Games, die du im Jahr kaufst. Für Casuals macht das, weiß ich nicht.
Aber sollen wir, also Entschuldigung, Andi, ich will dich nicht unterbrechen.
Ja, in dem Zusammenhang, vielleicht, jetzt müsst ihr mir helfen, ich weiß nicht, ob ihr davon gelesen habt, aber Sony hat ja jetzt auch angekündigt, die Blu-ray-Produktion einzustellen oder sowas oder zu
verringern. Es ging um Rohlinge.
Ja, deshalb sage ich ja, hol mich mal ab. Ich habe das nur nebenbei mitbekommen. Ging das dann auch in eine ähnliche Richtung, dass auch PlayStation-Spiele davon betroffen sind? Oder war das rein Filmbusiness oder irgendwie sowas?
Es ging um die reine Rohlingsproduktion. Also man kann ja Blanko-Rohlinge, konnte man ja noch kaufen. Das haben sie auch.
Ach so.
Okay. Das ist im Konsolen-Krieg-Bubble gleich wieder hochgedingst zu, PlayStation macht keine physischen Games mehr. Das ist Schwachsinn.
Genau,
die haben doch letztes Jahr ist groß investiert in den Ausbau ihrer Firmen.
Also, so, die Kommentarlawine habe ich halt mitbekommen, aber ich habe nicht mitbekommen, um was es da im Kern geht. Aber klar, Rohlinge würde ich sagen, macht auch wenig Sinn.
Wahrscheinlich schon vor 10 Jahren nicht mehr produziert.
Eben. Ne? Von daher passt alles, okay.
Gut, vielleicht so als internes Ding, um wirklich Games und Filme noch zu machen, ja, aber das kann man wahrscheinlich auch günstiger outsourcen mittlerweile.
Früher, zu Zeiten von PlayStation 1, da hast du Rohlinge verkauft ohne Ende, aber...
Yes, oh ja. Ja, da hatte ich auch immer einen Spindel am Start, immer von Aldi mitgenommen.
Seit vielen Jahren schleppe ich schon so meinen noch nicht geöffneten Spindel Rohlinge, der im Schrank liegt, mit mir rum und denke mir, irgendwann mal werde ich ihn noch gebrauchen, weil der ist ja niegelnagelneu, ich kann ihn nicht wegschmeißen. Und ich weiß auch nicht, warum ich den eigentlich noch da habe.
Ja, da muss ich auch nochmal kurz eine Geschichte. Muss ich auch nochmal kurz eine Geschichte einschmeißen, wo wir so gerade an nostalgische Sachen sind. Ich war heute bei meiner Mutter. Ich habe für sie Schuhe bestellt im Internet. Die weiß nicht mal, was Internet ist, aber sie wollte Schuhe haben. Habe ich ihr die eben vorbeigebracht. Und dann habe ich weiß gar nicht mehr, was ich suchte. Ach so, ich hatte mal so ein altes Michael Jordan Trikot. So ein schwarzes Chicago Bulls Trikot aus dem Jahr 1995. Ich habe es mir jetzt damals original importiert. Also ein legit Ding aus der Zeit. Und das habe ich nie mitgenommen, als ich ausgezogen bin. Das ist keine Ahnung, warum. Es war dumm. Und dann ist mir vor ein paar Tagen eingefallen, da hättest du jetzt Bock drauf. Es ist ja Sommer. Frag deine Mutter doch mal, ob du das... Ey, weil die schmeißt auch wenig weg. Vielleicht ist das noch irgendwo so. Und sie so, keine Ahnung, habe ich wahrscheinlich weggeschmissen, aber du kannst ja mal oben gucken. Und dann habe ich so ein bisschen rumgestöbert in alten Sachen. Und dann habe ich eine alte Tüte gefunden und da reingeguckt. Dann war da erstmal ein Super Nintendo mit 5, 6 Controllern und 3 Spielen. Offensichtlich Super Nintendo meiner Schwester. Und da war da schön Super Mario Land dabei. Super Mario World, sorry. Und Donkey Kong Country 1 und Donkey Kong Country 3. Und habe ich mir erstmal Donkey Kong Country 3 geklaut, aber psst. Sie wird das eh nicht hören und sie wird es, glaube ich, auch nicht vermissen. Das liegt seit über 20 Jahren da. Habe ich ja. Lag auch noch ein Gamecube mit 4 Controllern, unser alter Mario Party Gamecube. Habe ich mal da gelassen, brauche ich jetzt nicht, aber so findet man dann doch nochmal Sachen. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich weiß gar nicht, warum ich die Geschichte erzähle.
Ich würde so gerne mal so eine Story erleben, dass man, ich habe auch einen Kumpel, Alex, Grüße gehen raus, der geht auf den Dachboden von seinen Eltern, kruscht ein bisschen rum, macht eine Kiste auf, da sind einfach, weiß nicht, gefühlt 100 OVP Gameboy und Super Nintendo Spiele. Das ist einfach, ich weiß nicht, solche Geschichten, die erlebt man wahrscheinlich nur einmal und ich habe sie noch nie erlebt. Ich warte noch auf den Moment. Dann, ich hab auch nichts mehr zu Hause, alles schon weggegeben, weggeschmissen. Ich habe alles damals gebrannt, wie so ein bisschen.
Ich habe aber auch nicht solche Stories.
In 30, 40 Jahren wird dein Sohn diese Stories erzählen, wenn der auf eure Dachböden geht.
Wahrscheinlich.
Wow, da war ein Game Room! Stimmt. Versteckt hinter der Wand! Tausende Games in OVP! Ich bin reich! Ja.
Ein ColecoVision, der ist ja 100 Jahre alt inzwischen.
Ja.
Was ist das Grün? Ich hab ein Spiel gefunden für so eine grüne Konsole.
Was? Microsoft hat mal Konsolen produziert? Ja. Nee. Wilde Zeit.
Wilde Zeit, ey.
Ja, das ist schon irgendwie, aber ich bin auch, bleibe immer hängen bei so Videos von so Kind, also ist jetzt wieder so, ich guck manchmal TikTok, ne? Und da ist, das sind so Kindheits, so ein Kanal, der macht nur Kindheitserinnerungsvideos. Der lässt dann im Hintergrund so spielende Kinder laufen, traurige Musik und dann siehst du halt nur Sachen aus den 90ern. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. So kennt ihr noch diese Kaugummis, diese Big Red von Wrigley's, die so einen Zimtgeschmack hatten, so scharfe.
Ja.
Ey, ja. Ich sehe das und habe das schon wieder voll verdrängt oder vergessen und habe sofort den Geschmack im Mund. Solche Sachen, weißt du? Boah, naja. Das triggert mich so hart. Ey, das macht mich so traurig.
Ich kenne das aber auch, diese ganzen so eine TikToks oder bei Instagram mehr, so eine Dinger, was man als Kind halt gemacht hat, so dumme Sachen. Keine Ahnung, mit einem Kugelschreiber einfach sinnlos aufgedreht, um den einfach mal aufzubauen, ja, auszubauen und dann wieder zusammengebaut. Weißt du?
Natürlich mit dem Bleistift in den Radiergummi gestochen.
Mit dem Bleistift in den Radiergummi gestochen.
Ja, natürlich. Ganz genau. Ja, auf jeden Fall.
Oder beim Nachhause gehen am Zaun immer so ein Stock in diese Ding, damit
ja,
es so rattert.
Ja.
Das ist einfach alles. Oh Gott, das ist so schlimm.
Ich bin traurig. Beim Autofahren habe ich rausgeguckt und hab mir dann vorgestellt, es ist so eine Art Jump'n'Run-Männchen und ich bin die ganze Zeit an die Zäune, also an Häusern, an Zäunen, wie so Mario gesprungen in meinen
Gedanken. Ja, natürlich.
Ich hab einen Live-Jump'n'Run gespielt. Und so.
Das hab ich auch gemacht.
Gott sei Dank.
Nee, das ist ja für mich, was bei mir auch richtig hart reinknallt. Ich hab früher, wenn wir immer lange Fahrten gemacht haben, dann war ich natürlich an der Rückbank gesessen und meine Eltern haben, weil ich immer so ein bisschen so einschlafen wollte, haben sie das Radio etwas leiser gemacht. Und dieses Brummen auf der Autobahn, währenddessen so ganz leise Radio, das kriegt bei mir so rein. Das erinnere ich mich immer sehr stark an die ganze Kindheit zurück.
Apropos Radio, wurdet ihr nicht auch geprägt von dem Musikgeschmack eurer Eltern beim Autofahren?
Boah, nee.
Musstet ihr nicht auch die Lieder eurer Eltern hören? Ich habe ständig David Hasselhoff gehört. Elvis und so eine Scheiße. Meine Mutter hat, ja, auf jeden Fall. Und wenn ich heute mit meinen Kindern fahre, können wir Musik hören? Und dann ist sofort schon der Spotify-Account in deren Hände und wir hören irgendwie so eine, keine Ahnung, David Guetta, I'm good. Keines.
Ja, ich find's ja geil, dass meine Kinder, dass denen egal wie alt die Lieder sind, Hauptsache die machen Spaß. Ja, ja. Und letztes Mal hatten wir die ganze Zeit jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ich find's immer noch, das macht, selbst für Kinder ist das cool. Ja. Ey, wir driften mega aber, ab.
Ja, aber ich habe mein Recht verloren, Musik zu hören in meinem Auto. Musik im Auto hören ist mir extrem wichtig. Und als Kind erinnere ich mich, hatte ich kein Wort mitzureden, wenn es um die Musikauswahl während der Autofahrt geht. Ich möchte dieses Recht wiedererlangen.
Wir haben vieles verloren.
Ja, aber wir driften ab.
Wir wollen noch bestimmt noch mal eine neue Folge Kunibert.
Kunibert, Kunibert, oh Kunibert.
Ah, da muss ich zu meinem Handy greifen.
Oh, ja. Das war eine smooth Transition.
Ich möchte, genau, also ich mache den wieder, weil ich zwei Kunibert Vorschläge bekommen habe, schon eine Weile her, die ich tatsächlich vergessen und übersehen habe. Ich möchte aber an dieser Stelle mich nicht nur bei den Usern entschuldigen, sondern auch mal kurz einen Hinweis platzieren. Leute, ich bin immer offen für Kunibert und es ist super, dass ihr da alle mitmacht und das wäre super klasse, wenn ihr uns die irgendwie privat entweder im Discord-Kanal schickt oder auf X oder so, aber Facebook ist keine so gute Idee, weil ich meinen Facebook-Kanal dort schon seit, oh, keine Ahnung, Jahren nicht mehr wirklich pflege und da geht sowas echt unter. So, das wollte ich nur mal gesagt haben.
Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Facebook bin ich auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr gewesen.
So, also ich habe tatsächlich mal ein paar. Ich habe hier einen coolen Kunibert. Also, bester Prolog beziehungsweise bestes Intro in Videospielen.
Da gibt es ja auch viele.
Geil, ne?
Ja.
Ja, das ist cool. Viele gibt es wirklich viele? Ja, egal, wir fangen mal.
Jedes Spiel hat einen Prolog.
Ja, gut, so. Aber sind da viele gute?
Naja, wir werden sehen.
Also, der erste Titel ist The Last of Us, Part 1.
Ja, das war super. Gibt es einen besseren Prolog als den von The Last of Us 1? Der haut einen gleich richtig rein.
Es gibt zumindest keinen einzigen, wo ich noch irgendwie geweint habe. Bei dem habe ich ein Tränchen vergossen.
Ja, ich habe ja die Story schon mal erzählt, ich nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe das ja nochmal in diesem Remake mal erlebt. Und das ist halt wirklich, also mir geht es gar nicht um diese letzte Sequenz oder diesen letzten Moment in diesem Prolog. Mir geht es wirklich um den Prolog an sich. Also wie du es aus der aus den Augen von Sarah, heißt sie, erlebst, wie das ausbricht, wie du rausrennst, wie das so intensiv ist, so wie sie durch die Straßen fahren, wie alles um sie herum komplett in Chaos versinkt. Das fand ich richtig geil. Und da muss ich sagen, ja, mega geil, der Prolog ist für mich schon ein starker, ob der auf die 1 gehört.
Nee, weiß ich nicht. Wir sollten uns noch Platz lassen. Lass auf die 2 packen, oder?
Was gibt's denn? Hättest du jetzt im Kopf eins, das für dich besser wäre?
Welcher Prolog war denn noch richtig?
Ich hätte nur einen.
Mass Effect war geil. Der zweite. Ein schöner Prolog. Also ein spannendes Setup, sag ich mal. Es gibt auch halt ikonische Prologe, beziehungsweise, was heißt Prolog oder Intro-Level? Das Intro von Resident Evil 4 ist ikonisch, das ganze Dorf. Weißt du, die Sequenz, wenn das als Prolog gilt. Ja, einfach weil es. Willst du es doch auf die 1 packen?
Ich weiß nicht, was.
Wir haben noch nie den ersten Pick auf 1 gepackt. Wollen wir neue Wege packen? Also wir können damit auch nichts falsch machen. Das ist eine gute 1. Damit machen wir nichts falsch.
Es ist eine wirklich gute 1, das muss man schon sagen.
Okay, dann pack jetzt auf die 1. Dann sind wir auf
machen mal, komm, wir sind mal risikoreich heute.
Ja, wir packen jetzt auf die 1.
Okay. Dann hätten wir God of War 2018.
Das war das, wo er Holzhacken geht und dann mit dem Boot fährt und oder das mit dem Reh, ne? Mit dem Wild, wo er Don't be sorry, be better.
Ja, richtig, genau, wo er dann sie abweichen geil. Und dann, ja.
Ja.
Wäre hier ein anderer God of War Teil genannt, dann wäre das für mich schwieriger, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht kommt er noch. God of War 2018, ey, ganz ehrlich, wenn man mich jetzt fragt, wenn man mich jetzt in der Nacht aufweckt und sagt, sag mir einfach deine Top 3 der besten Prologe, würde ich niemals God of War 2018 sagen. Niemals.
Es war schon cool, gibt ein gute, also gibt, macht,
gute Stimmung.
Gute Stimmung? Ja, aber ich bin da ähnlich bei dir. Ich würde jetzt 3, wollen wir 3 oder 4? 3? 3?
4? Ja, ich hätte jetzt, weiß nicht, ist das jetzt, ich hätte auf die 4, aber es, das ja, ist
dann
ein
kommt
cooler,
dann aber so ein richtiger Crap cooler, noch oder so.
Ja, stimmt auch wieder.
Aber wir haben noch Luft nach oben und wir haben Luft nach unten.
Na gut, dann machen wir die 3. Machen wir die 3.
Okay, 3.
Okay. Spannend. Nier Automata.
Der Prolog?
Boah, wie war denn der Prolog da überhaupt nochmal? Dreimal angefangen zu spielen. ist das nicht so, wo 2B und 9S gegen so ein großes Ding kämpfen, gleich am Anfang?
Ja, das gipfelt nachher so einem kleinen Bossfight.
Aber allein schon, dass ich das nicht mehr weiß, zeigt ja schon, dass es nicht so geil sein muss.
Ich liebe das Spiel über alles, aber es wäre jetzt für mich auch nicht so der krasseste Prolog aller Zeiten. Ich würde sogar fast auf die 4 packen. Obwohl es ein cooler, also es ist schon, es gibt gut die Stimmung wieder, es hat, ich weiß gar nicht, welcher
Track der spielt. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist in dem Ding.
Nee, ich weiß gar nicht mehr, welcher Track der spielt, welche Musik, aber wahrscheinlich ein geiler Track.
Ne? Ich erinnere mich auch nur noch an diesen riesen Roboter, den man bekämpft auf dieser Brücke. Ja, das ist alles, was mir hängen geblieben ist.
Ganz genau, ganz genau. Also 4? Das ist für mich dann zu wenig, für mich ist es fast schon 5.
4? 5 sogar schon.
Ich weiß, du bist Verteidiger.
Es kommt noch ein Trolltitel. Deswegen wollte ich das auf die 4 packen.
Okay.
Kommt das noch war ein Trolltitel.
Nein, gut, dann machen wir die 4. Dann machen wir die 4.
Seid ihr sicher?
Na klar.
Wirklich wenn der Andi schon so fragt, ist immer schlimm. lass uns die 4 okay, machen.
4 ist gelockt, zu spät, alles klar.
Ja, oh nein. 1 und 5 haben wir noch. 1 und 5.
2 und 5.
Nee, 2 und 5.
2 und 5. Da lasst doch, was habt ihr auf die 1 gepackt, ne?
Ja. So. Okay.
Red Dead Redemption 2.
Im Schnee, man holt Sadie ab aus dieser
Hütte, genau.
Und viele man findet John und man findet John Marston, der da im Schnee verblutet. Ne?
Oh, das ist so, dass ich weiß, dass das für viele
Slowburner hoch 100 ein
Gameblocker war. Also danach, also viele fanden das zu langsam, zu.
Ich bin einer der vielen.
Viele haben da abgebrochen an der Stelle. Mhm. Ich fand aber die Stimmung richtig geil.
Die Stimmung ist auch geil. Musik ist mega.
Ja, ich fand das schon cool.
Für die 5 wäre schon frech. Ich würde es jetzt nur eigentlich so auf die 3 oder so 4 packen.
Aber
geht ja nicht.
Zwei frei.
Ja, wir haben nur die 2 frei.
Ich hätte jetzt auch, also eine 5 wäre, das würde ich, da wäre nie Automata für mich schlimmer. Aber dann die 2 würde ich jetzt. Besser auch als God of War 2018 wäre es auch, weil daran erinnere ich mich wenigstens auch ein bisschen mehr.
Und jetzt kommt, weißt du, was jetzt kommt?
Was?
Halo 1. Auf die 5.
Nee, es ist ein aktueller Titel,
der okay, jetzt kommt. Okay, oh, da bin ich ja gespannt.
Der geht Spider-Man 2.
Oh, das war eine gute Golden Hour. Das war eine gute Golden
Spider-Man
Hour.
Spider-Man 2 fand ich geil, den Prolog.
Ja, ja, mit dem Sandman-Fight und diese Abwechslung zwischen den beiden
Spider-Man. Der war wie im Marvel-Kino. Einfach bam, Schlag auf Schlag. Yeah. Der war richtig geil.
Aber stimmungstechnisch ist schon so ein Red Dead Redemption geiler, so ein God of War, finde ich, und auch so ein The Last of Us. Es ist die 5. Es war eine geile Golden Hour. Das hat halt perfekt gezeigt, was dieses Spiel zu bieten hat. Aber muss auch sagen, storyrelevant war es jetzt nicht zwangsweise.
Es war Eye Candy.
Was?
Es war Eye Candy.
Es war Eye Candy, es war Style over Substance für die Story selbst, aber es war schon cool. Deswegen bin ich damit d'accord, das auf die 5 zu packen.
Ja, ich hätte es definitiv auch höher gesetzt. So, vielleicht hätte ich das sogar auf die 3, also God of War in allen Ehren, aber ich glaube, an den Fight mit Sandman erinnere ich mich dazu noch mal ein bisschen mehr als an den Anfang von God of War 2018, aber wir können nichts ändern, das ist auf die 5. Ich muss aber sagen, für mich, der beste Opener wird immer bleiben God of War 3.
Ja,
da gehe ich mit. Der Kampf mit Kratos auf Gaia, während sie hochklettert gegen Poseidon. Ja. Es gibt nichts Epischeres als das.
Vor allen Dingen zu der Zeit, als das rauskam, 2010, das war wirklich ein Wow.
Ne? Ja.
Das war grafisch auch ein Brecher.
Ja, das meine ich damit, ja.
Ein anderer Opener, den ich richtig klasse fand, war Fahrenheit. Wo du auf der Toilette sitzt und das Spiel beginnt alles total szenastisch und du weißt nicht, was los ist und plötzlich ermordest du jemanden und dann kommst du zu dir und musst das irgendwie vertuschen. Währenddessen kommt ein Polizist in den Diner und du siehst das so in dem Splitscreen. Alter, das war richtig gut gemacht. Das war ein richtig geiler Einstieg, fand ich.
Bioshock nicht zu vergessen, das Descent in die Unterwasserstadt nach Rapture, das ist irgendwie auch ikonisch und ist stimmungsmäßig wirklich ganz krass, finde ich. Ne?
Ja, stimmt.
Der Anfang von Breath of the Wild war auch cool, wo du auf einmal auf dieses Plateau kommst und dann siehst du die Welt und die Musik setzt ein, falls man das als Ding sehen kann. Und wie ich eben schon gesagt habe, The Last of Us, Mass Effect 2. Ich will jetzt nicht. Ist das ein Spoiler?
Normandy wird attackiert. Man muss nicht sagen.
Und eigentlich.
Normandy wird attackiert.
Normandy wird attackiert. Okay, ich will nicht sagen.
Mehr sagen. Ruhig jetzt. ich habe schon gemerkt, habe ich ein bisschen schwer getan bei dem.
Weil das ist schwer, weil was, wenn du jetzt Spiele nennst, die so richtige, also so Troll-Picks. Dann kannst du ja jedes Spiel nehmen, an das man sich nicht mehr erinnert. Weißt du, so.
Also der dümmste Prolog ist in Ride to Hell Retribution, wo du da einfach das Game beginnt und du bist mitten an so einem Turret und ballerst einfach wild auf Gegner. Und du weißt überhaupt nicht, warum und wieso. Und du hast einfach so eine Moorhut-Passage für mehrere Minuten, wo du einfach wild auf Gegner ballerst. Es ist so dumm, ey.
Ja. Naja. Aber,
und Uncharted 2 haben wir vergessen, die Szene
am... Ah ja, natürlich. In dem Zug.
In dem Zug, wo man da einfach hängt an der Klippe. Ikonisch.
Wollen wir ein bisschen über Spiele sprechen, die wir zurzeit gezockt haben? In letzter Zeit gespielt haben.
Das
haben wir
schon ewig nicht mehr gemacht.
Gefühlt.
Könnte man gerade, weil wir auch fast alle in der Sommerpause sind, können wir ja ein bisschen was raushauen. Also zumindest YouTube-technisch. Naja, nicht wirklich nur ich, aber...
Geh auch bald. Ich habe auch übrigens noch zwei Fragen von einem User.
Achso, ich habe auch noch Fragen.
Aber erzähl doch erstmal, was du jetzt gespielt hast, Matthias.
Okay, dann ich überlege gerade, ich habe zwar jetzt so eine kleine PS2 Zeit und zocke halt gerade so ein bisschen Ghost Hunter und Gungrave und sowas habe ich gespielt. Aber worüber ich ein bisschen sprechen will, ist Persona 3 Reload, weil das spiele ich gerade, ist mein Main Game sozusagen. Habe ich darüber schon gesprochen hier? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben untereinander schon gesprochen. Ich finde, das Spiel ist gut, aber mir fehlt so ein bisschen, entweder vergleiche ich es zu oft mit Teil 5, was natürlich durchaus sein kann, weil Teil 5 hat mich richtig weggeblasen, aber mir fehlt so ein bisschen so ein schöner roter Faden durch die Hauptstory. Die ist nämlich, ich bin jetzt seit 20 Stunden drin und ich sehe da ehrlich gesagt zu wenig. Es passiert zu wenig. Ich finde es auch noch nicht so spannend. Ich habe noch nicht so die Motivation zu erfahren, wie es weitergeht. Die Charaktere sind zwar cool, aber haben noch nicht so diesen gleiche Qualität wie in Teil 5. Ich muss leider Vergleiche ziehen. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Ich mag die Party und das Social-Link-System immer noch total gerne, aber ich merke, so langsam komme ich so ein bisschen in so einen Trott, so das dümpelt so ein bisschen vor sich hin, es passiert zu wenig und ich muss da so jetzt gerade mich so ein bisschen selber anstiften, das weiterzuspielen. Deswegen habe ich auch die PS2 wieder angeschlossen, weil ich irgendwas brauche, was ich nebenbei spielen kann, und was gibt's Besseres, als einfach in Gungrave alles wegzuballern. das ist so momentan, was ich gespielt habe.
Cool. Und ich bin ja ein bisschen erstaunt, dass du dann nicht so den Vibe findest zu Persona 3. Hätte ich jetzt gar nicht vermutet, ehrlich gesagt.
Es ist ja so, ich habe mich danach so ein bisschen erkundigt. Es gibt ja viele, die den dritten, und es gibt viele, die den vierten mögen und viele, die den fünften mögen. Ich glaube, so mit dem, was ich gelesen habe, dass ich mit dem vierten doch ein bisschen mehr bonden werde als beim dritten. Ich muss aber noch abwarten. Ich bin ja noch 20 Stunden, das ist jetzt gerade mal ein Drittel.
Das ist Prolog vom Spiel.
Ja, ein Drittel ist es angeblich. Und ich warte einfach mal ab, so ob sich das noch irgendwas, ob da mal was passiert. Also bis jetzt bin ich ehrlich gesagt etwas, so gerade so jetzt aktuell, wenn man mich fragt, bin ich etwas ernüchtert, sagen wir.
Cool. Andi, ich oder du?
Mach ruhig.
Okay, also ich habe durchgespielt in letzter Zeit, und das war auch das, was ich am meisten gezockt habe, Star Ocean The Second Story R, das Remake des alten PlayStation 1 Klassiker von Tri-Ace. Es war das erste Mal, dass ich ein Star Ocean Spiel durchgespielt habe. Ich habe mir die anderen so ein bisschen reingedümpelt, aber nie wirklich gespielt, und mich hat das Spiel echt weggehauen. Ich fand das richtig, richtig toll. Nicht nur, dass es irgendwie diese richtig tolle PlayStation 1 Nostalgie bei mir ausgelöst habe. Ich stehe einfach so unfassbar hart auf diese Game-Struktur dieser JRPGs aus dieser Zeit und aus allem, was dazugehört. Aber es hat mir auch einfach, also es ist auch einfach ein richtig, richtig, richtig geiles Remake. Also ein, es ist ja kein, doch es ist ein Remake, ne? Das hat ja so ein bisschen die.
Ja.
Also es hat so viel tolle Quality of Life Verbesserungen hinzugepackt und Ergänzungen, dass ich gar nicht das Original nochmal spielen will, obwohl das sicherlich auch seinen Reiz hat, weil ich stehe auch auf vorgerenderte Background-Grafik mit Sprite-Figuren. Aber natürlich auch diese hier fast 2D-HD-Optik aus Star Ocean ist wunderschön. Und ich fand's richtig, richtig cool. Das Kampfsystem ist halt jetzt nicht sonderlich komplex, muss man mal so machen, sagen. Und man kann das Spiel relativ leicht outleveln. Also wenn du so ein bisschen grindest, bist du relativ schnell vom Gegnerlevel über allem, was dir da irgendwie gefährlich werden könnte. Also das ist jetzt kein Anspruch irgendwie in den Kämpfen, zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Aber das hat auch einfach nicht gestört, weil man sich einfach auch das Durchslashen durch die Gegner hat mir irgendwie total Freude bereitet. Und es passiert so viel auf dem Bildschirm. Und es macht einfach unfassbar Spaß, diese ganzen Mechaniken, die Star Ocean bietet, auszunutzen, weil ich wusste halt auch nie so, was Star Ocean, was das der USP ist von Star Ocean, das habe ich jetzt herausgefunden, und zwar diese ganzen Mechaniken, die man erlernen kann, diese ganzen Fähigkeiten, die man erlernen kann, denn das Spiel überschmeißt dich mit Erfahrungspunkten und Skillpunkten, die du dann ganz, ganz viel einsetzen kannst für ganz, ganz viele Skills, die aber alle irgendwie sinnvoll sind. Ob es nun das Kochen ist, was dir halt Heiltränke und so weiter bringt oder Buffs oder halt irgendwelche Schmiedefähigkeiten, womit dir denn Waffen schmieden kannst, die teilweise ganz cool sind. Aber auch andere coole Sachen, wie zum Beispiel ein Reittier. Du kannst ein Tier-Skill haben, mit dem du befähigt bist, zum einen Tauben zu rufen, die in Dungeons zum Beispiel dir in Sachen verkaufen oder kaufen lassen können, oder halt einfach ein Reittier beschwörst und so, mit dem du dann einfach durch die Map reitest. Ne? Das ist also richtig cool, das macht richtig süchtig, sich, ähnlich wie die Social-Link-Sachen in Persona, sich diese ganzen Mini-Fähigkeiten freizuspielen. Und darüber hinaus ist die Story auch einfach richtig cool. Ich fand die Charaktere ultra sympathisch, ultra abgefahren. Du hast da wirklich wahnwitzige Charaktere. Der eine Charakter zum Beispiel, der hat 2 Drachenköpfe auf seinen Schultern, die ständig sich kibbeln und so. Du hast so eine kleine verrückte Mechanikerin, die Priestess, die mit ihrem Roboter kämpft und so. Du hast so einen kleinen verwöhnten Genie-Wissenschaftler-Jungen, der total arrogant ist, aber halt auch seine Mami vermisst und Papi und so. Und dennoch eine kleine Romanzen-Story mit dabei. Und im Grunde ist es halt so diese Avatar, der mit dem Wolf-Tanz-Geschichte. Also du bist so ein Space-Typ, der auf einem Planeten landet, wo die Technik noch nicht so weit ist. Und du versuchst halt irgendwie zurückzukommen zu deinen Heimatplaneten. Und die sehen dich teilweise als Messias da durch deine Technik. Und ja, dann schließt du dich da so ein bisschen dem Kampf an gegen so einen großen Bösen. Und das Ganze hat noch ganz viele andere Twists und Turns. Und ich fand's richtig gut. Also wirklich ein richtig, richtig tolles JRPG. Und als dieses Remake-Package ein richtig, richtig tolles Erlebnis. Richtig gut. Hat mich richtig geflasht.
Ja.
Und man muss jetzt spielt...
Ja? Erzähl ruhig, ich wollte nur eine Ergänzung liefern.
Mach die Ergänzung, weil dann soll ich nämlich zum nächsten Spiel weiterziehen. Ach so.
Was ich halt bei Star Ocean ganz geil finde, das ist nicht nur bei dem zweiten Teil jetzt der Fall, sondern bei allen Star Ocean Teilen, dass du halt eine Fülle an Charakteren hast, die du aber nie in einem Run siehst. Und
stimmt.
Wo du halt nie eine Party bekommst, die vollzählig ist. Es gibt ganz, ganz viele Events, ganz, ganz viele Social Events, einfache Unterhaltungen, die dafür sorgen, dass dass eine Figur sich anschließt. Du kannst so vieles verpassen, wenn du wenig drumherum quasi erledigst. Das habe ich bisher in keinem anderen Spiel so erlebt aus diesem Genre.
Genau, das sind so, die Personal Activities oder so heißen
genau,
die.
Ja.
Die triggerst du, wenn du in eine Stadt gehst mit einem Knopf und dann geht jeder seines Weges und dann kannst du deine Teammitglieder aufsuchen und mit denen einfach Konversationen führen. Und wie der Andi schon sagt, das kann einfach dazu führen, dass du Gruppenmitglieder erhältst. Es kann aber auch dazu führen, zum Beispiel, dass gewisses Gruppenmitglieder einfach Spells erlernen, weil das gerade dazu passt. Oder
dich wieder verlassen, das kann auch sein.
Stimmt, ja. Oder wenn du musst die Entscheidung treffen.
Genau.
Ne, das kann dein Bond dann auch noch mit denen verstärken oder verschlechtern und das beeinflusst am Schluss wieder das Ende. Ja. Und ich habe wirklich alles gemacht, was ging in dem Spiel, aber das ist nicht so zeitintensiv, wie sich das alles anhört, weil das Spiel halt so smooth ist und so schnell und so optimiert. Du gehst rein und raus in die Kämpfe, du hast das Schnellreisesystem, überall springst du schnell hin und ich war nach, glaube ich, 35 Stunden oder so durch und ich habe, glaube ich, fast alles Personal Activities gemacht und hatte ein richtig schönes Ende. Und ja, wenn ich jetzt noch mehr will, kann ich mit dem zweiten Hauptcharakter das ganze Spiel nochmal spielen. Ich habe mit Claude C. Kenny gespielt, mit dem männlichen Charakter. Mhm. Du kannst aber auch mit dem weiblichen Helden spielen und dann hast du auch andere Helden, Gruppenmitglieder, die du dann kennenlernst, die nur bei dem Charakter auftreten und so weiter.
Korrekt, ja.
Richtig, richtig toll. Tolles Spiel. Und dann habe ich jetzt gerade angefangen auf der PlayStation 5, John Dark. Das alte PlayStation-Spiel. Das PSP-Taktik-Spiel. Ich habe mir das damals gekauft, nicht als es zum Release rauskam, aber ich hatte mal so 2010, 2011 eine PSP-Phase, wo ich dachte, jetzt gehst du rein, jetzt spielst du mal Handheld. Habe mir das alles gekauft und auch Games geholt, die mich interessieren. Habe das aber nie gezockt so wirklich und habe auch John Dark nie gezockt, obwohl ich das Spiel da habe. Und jetzt dachte ich mir, boah, jetzt ist es an der Zeit. Entwickelt das Ganze von Level 5, also den Leuten, die auch Ni No Kuni gemacht haben, Dark Cloud, Dragon Quest 8 oder
White Knight Chronicles.
Die White Knight Chronicles. Und also richtig schön verspieltes Märchen-Taktik-JRPG, wo ihr halt in typischer Fire Emblem oder Final Fantasy Tactics-Manier Taktikkämpfe führt, was aber die Geschichte von Johanna von Orléans, also Jeanne d'Arc, erzählt, gepaart mit so ein bisschen Anime-Fantasy. Sprich, ihr habt ja nicht nur englische Gegner, sondern auch Fabelwesen, Schweine und Dämonen, gegen die ihr kämpft. Und ihr habt nicht nur Schwert und Schild, sondern auch ein bisschen Zaubermagie und unfassbare Rüstungen, die ihr euch beschwören könnt, wo sich John dann in so einen mega Power Rangers verwandelt sozusagen. Und ich finde das total geil, wenn Videospiele halt das Medium ausnutzen in derlei Sicht. Sprich, historische Alternativszenarien bilden, wie zum Beispiel Wolfenstein, weißt du? Oder halt jetzt halt einfach mal die Jeanne d'Arc-Geschichte, die es ja wahrlich gab, einfach also ein bisschen anders erzählen, aber mich dann halt auch so ein bisschen historisch damit vertraut machen, obwohl das natürlich nicht so passiert ist, ne? Das mag ich total gerne. Bin jetzt erst so im Kapitel 3 oder so, 5-6 Stunden drinne, gefällt mir aber richtig gut. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich jetzt nicht der beste Taktikkämpfer bin und das Rückspul-Feature der PlayStation 5 sehr gerne ausnutze. Ja, und ein bisschen habe ich in Still Wakes the Deep schon reingeguckt. Da bin ich aber auch noch nicht ganz durch.
Ah, das habe ich vergessen zu sagen. Das fand ich richtig, richtig klasse.
Ja, das hat mir bisher richtig, auch sehr gut gefallen.
Richtig gut gefallen, ja.
Ja, Andi, dann erzähl du mal.
So, Ich habe, nachdem ich 14 Tage lang nur an dem PlayStation 1 Video gearbeitet habe, jetzt auch endlich mal ein bisschen Zeit gehabt zu spielen und mal auf andere Gedanken zu kommen. Und ich habe meine Xbox Series X wieder. Die war ja in Reparatur, die läuft jetzt auch wieder.
Ich erinnere mich. Schön, das freut mich, das freut mich.
Genau, und da habe ich ein paar Xbox-Spiele nachgeholt, beziehungsweise nachgekauft. Eins ist noch unterwegs, drei sind schon da. Und ich habe in den vergangenen Tagen ein wenig Zeit mit Forza Motorsport und Redfall verbracht.
Oh, okay, also das Spiel, das letztes Jahr so gefloppt ist, ne?
Korrekt, und ich habe da richtig, richtig viel Spaß mit.
In Redfall?
In Redfall. Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn Andi
wäre. Echt?
Ja. Geil. Echt? Ist das eigentlich so Singleplayer-mäßig zu spielen oder fühlt sich das an wie ein M?
Also, wie so ein Service-Game? Warum habe ich mir Redfall gekauft? Das hatte einen ganz bestimmten
Alter,
Grund.
Alter, 15 Euro bei Prime.
Das hole ich mir. Ich habe 10 Euro bezahlt, neu. Der Grund ist, mit dem neuen Update, was jetzt letzte Woche, glaube ich, kam, hat Arcane dem Ganzen einen Offline-Story-Modus spendiert.
Nein!
Das heißt, du kannst, wenn du das Spiel bootest, du musst natürlich Internet haben, um das zu installieren, ist klar, aber sobald du ins Spiel reingehst, kannst du auswählen, ob du online oder offline spielen willst. Und wenn du offline spielst, hast du eine ganz normale Story-Kampagne. Ich weiß nicht, wie die sich online unterscheidet. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich habe jetzt offline gespielt und das macht wirklich, wirklich Bock. Ich habe inzwischen vier Stunden gespielt, bin auf Level 5 mit meinem Charakter, habe ein paar Missionen gemacht. Es ist jetzt erzählerisch kein Dishonored. Ich glaube, das ist uns allen klar. Aber das Gunplay fetzt volles Karacho. Die Waffen, die man da bekommt, sind mega geil. Das Spielprinzip ist halt überschaubar, du hast so eine kleine Stadt, Redfall halt, das ist eine kleine Open World, wo du dann eben Missionen erledigen kannst, aber das Gunplay ist halt geil und die Kämpfe gegen die Vampire machen echt Bock und es ist technisch inzwischen wirklich robust. Ich hatte in den 5 Stunden keinen einzigen Glitch, keinen Bug, keinen Nachlader, gar nichts. Und ich saß dann da und ich konnte einfach nicht aufhören. Und ich denke mir, was tue ich hier eigentlich? Ne? Nachdem wir ja so abgelästert haben über das Spiel. Aber es, also für 10 Euro, ne? Mega geil.
Das ist so lustig, diese Vorstellung. Was tue
ich hab's mir jetzt. Genau. Das finde ich aber geil. Also, das finde ich richtig, richtig cool. Also, ich wusste jetzt nicht, dass es diesen Patch gibt.
Genau, ganz neu, ganz frisch.
Klingt ja auf jeden Fall cool. Ja, und ich habe es jetzt gerade hier für 15 Euro bei Amazon Prime auch mal glatt bestellt, ist gerade im Angebot.
Kannst du, glaube ich,
15 Euro neu,
come on,
mit Lieferung frei Haus.
Ja,
da kann man nichts falsch machen, da bin ich auch mal dabei.
Ich war anfangs,
kostet hier gerade 37.
Habe ich auch bestellt, habe ich bei Amazon auch bestellt. Wobei, ich habe, das Witzige ist, heute ist ja Prime Day, ne? Ich habe Starfield vor 2 Tagen bei Amazon Prime für 27 Euro gekauft. Die haben den Preis erhöht.
Ja, 27, sehe ich es hier auch gerade.
Was ist hier los?
Ich kauf's jetzt hier gebraucht für 27, das ist, glaube ich, auch.
Also, Halo,
Leute, Star Halo Ocean ist auch gerade im Angebot. 31
ja,
Euro.
Ich habe das Spiel schon, hab mir das auch gekauft.
Kaufen.
Ich werde das auch spielen, ich glaube, ja, wenn ich mit Persona durch bin. Irgendwann mal.
Ja, ansonsten.
Sollen wir Fragen machen? Ja, ich
hab das vielleicht noch eine Frage.
Ja, dann stell du mal die Frage und ich stelle dann am Ende meine Fragen hier.
So, ich glaube, zuvor so ein Motorsport brauche ich nicht viel sagen. Ne? Ist ein Sim-Rennspiel, ist eigentlich genauso wie alle anderen
Forza. Ja, nee, aber das würde mich schon interessieren, wie.
Also, ich habe Teil 7 super gerne gespielt auf der Xbox One damals. Ja. Fand ich richtig geil. Also, ich habe Forza Motorsport 6 und 7 habe ich echt lange gespielt. Teilweise die Regenrennen in Forza Motorsport 7 sind unfassbar geil. Ich habe jetzt ein paar Stunden mit Forza Motorsport verbracht und ich persönlich sehe überhaupt keinen Unterschied zu Forza Motorsport 7, ehrlich gesagt, im Fahrverhalten, in der Grafik auch, und ich verstehe nicht, wieso die jetzt 8 Jahre für das Spiel gebraucht haben, obwohl es wirklich wie eine 1:1 Kopie wirkt. Entweder übersehe ich da gerade was, aber für mich wirkt das halt haargenau wie der 7. So, Fragen.
Überrascht mich.
Frage, oh, wir sind schon über eine Stunde dabei. Komm,
ja,
ich habe Fragen, sind
nur eine Frage.
Ich habe auch Fragen. Soll ich schon vorlesen? Ich hätte jetzt.
Nee, ich habe meine gefunden. Frage für den Controller-Pussy-Podcast. Ich sehe gerne Speedruns und Walkthroughs an. Man kann vorspulen und braucht im Endeffekt weniger Zeit, als würde man selber spielen. Ist das bei euch auch so? Ich habe leider keinen Namen hier, weil ich mir das gescreenshottet habe. Es tut mir leid. Also, wie steht ihr zu Walkthroughs und Speedruns? Guckt ihr euch sowas an, privat?
Also Walkthroughs oder Speedruns ist ja schon irgendwie ein Unterschied, ne?
Also, ja, er meint hier beides, also.
Also Speedruns gucke ich jetzt eigentlich eher nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist schon cool, was die Leute können. Das ist echt abgefahren, wie Leute sich da teilweise reinfuchsen und Sachen machen, wo man denkt, what the fuck? Walkthroughs hingegen gucke ich mir ganz gerne mal an, weil das eine gute Quelle ist, um herauszufinden, wie lange ein Spiel wirklich geht. So, jetzt suche ich einfach mal so Star Ocean Walkthrough, okay, 26 Stunden. Irgendwie so, weißt du?
Ja, meistens kennt der Spieler dann schon das Spiel in- und auswendig.
Genau, ja, genau. Aber und höchstens mal, wenn ich irgendwie wissen will, wo ich irgendwie, ich komme hier nicht weiter, wie geht das, dann gucke ich mir das vielleicht auch nochmal an. Aber so gucken, nee, da bin ich vollkommen raus sonst als Entertainment, sage ich mal.
Ich finde die Speedrun-Szene total krass. Also ich gucke es mir auch nicht an, weil es gibt mir jetzt nichts. Aber ich habe einen guten Kumpel, der übelst krass in dieser Szene drin ist und das alles zieht. Hier Videogames, hier, wie sagt man, Done Quick oder so, diese Charity-Veranstaltung, die jedes Jahr kommt, da feiern da viele Leute drauf. Und es ist völlig insane, also wirklich völlig verrückt, was diese Leute an, weiß nicht, entweder haben sie unfassbar viel Zeit oder Glück, was sie mit den Spielen machen, um noch mal mehr aus den Spielen rauszuholen. Da sind Aktionen dabei, da fragst du dich so, Alter, habt ihr kein Leben? Das ist völlig gut. Wie kann man das herausfinden? Und das fasziniert mich, also das ist schon eine sehr interessante Sache und fasziniert mich schon. Aber selber bin ich da, also habe ich noch nie einmal einen Speedrun angeguckt, weil ich habe wirklich absolut null Interesse daran, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Habe auch selber noch nie was probiert in der Richtung. Nee.
Ja, Speedruns gehe ich mit, habe ich auch nie so wirklich geguckt und Walkthroughs sind für mich die neuen Spielberater. Also wenn ich irgendwo in einem Spiel nicht weiterkomme oder nicht weiß, was ich da machen muss, dann gucke ich schon mal in so einen Walkthrough rein, weil es einfach zeitsparender ist, als sich dann über Stunden den Kopf zu zerbrechen. Aber ansonsten bin ich halt einer, ich spiele viel lieber gerne für mich. Deshalb streame ich oder Let's Playe ich auch nicht so gerne, weil ich dann meine Konzentration teile zwischen dem Spiel und dem Chat, den ich unterhalten muss. Und aus diesem Grund bin ich dann eher so für mich, mache das gerne alleine und ohne jegliches Internet nebenbei.
Okay, ich hätte zwei Fragen. Ich habe jetzt auch nur rausgeschrieben, was das für Fragen waren, deswegen sorry nochmal. Es war auf jeden Fall vom Marcel. Und die zwei Fragen, die er hatte, das war eine Gaming-Frage und eine YouTube-Frage. Wir fangen jetzt einfach mal an mit der Gaming-Frage. Das ist, habt ihr eine peinliche Online-Game-Erfahrung gemacht? In MMOs oder in generell Online-Gaming?
Peinliche?
Ja, ich meine, dass er, glaube ich, sogar noch ein bisschen was, so eine eigene Geschichte erzählt hat, aber die wollte ich jetzt nicht, die war sehr lang, deswegen habe ich die Fragen auch rausgeschrieben.
Also ich kann das mit Nein beantworten, weil ich relativ wenig online gespielt habe und wenn früher, dann nur mit Freunden zusammen. Von daher bin ich da raus.
Peinlich, also ich habe viele peinliche Geschichten erlebt, aber mir selbst peinlich, also den Klasse, also mir ist es zum Beispiel nie passiert, dass dann irgendwie die Mutter reinkommt und rumschreit. Aber das habe ich natürlich auf der anderen Seite natürlich oftmals
mitbekommen. Ich war doch bei 100 Gramm Schokolade. Kennst du das? Naja. Ich habe eine Sache, die ist mir auch bis heute super unangenehm, habe ich auch schon sehr oft schon erwähnt. Ich habe in WoW mal jemanden geheiratet. Also wir haben in WoW eine Gildenaktion.
Weiß deine Frau das?
Ja, ich glaube, das. Ich weiß es ehrlich gesagt, nämlich ich meine nicht tatsächlich, dass ich ja schon mal das erzählt habe. Es ist halt irgendwie in so eine In-Game-Roleplay-Sache gewesen, muss man sagen. Wir waren auf einem Roleplay-Server, da hat man ja auch noch viel Wert drauf gelegt, seine eigene Backstory zu haben und so. Und es war schon eigentlich ziemlich geil und die das ist auch, ich will gar nicht weiter reden, weil ich schäme mich hier gerade im Grund und Boden, wenn ich das so erzähle. Aber jedenfalls habe ich das mal gemacht. Ja, da sind dann Leute gekommen, da hatte ich einen Bräutigam auch mal im Zug. Es ist einfach ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Ja, Jansel, hast du mal sowas gehabt? Oder in der WoW-Zeit passieren noch lauter so komische Dinge.
Ja, es sind tausende von komischen Dingen passiert, aber nicht mir.
Wieso nicht? Wem ist es dann passiert?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht noch nicht, wie die Leute hießen, wo dann irgendwelche Eltern reingecrashed sind und die dann vollen Anschluss gekriegt haben während des Raids und so.
Das ist auch gut. Ja. Das ist auch gut. Ich habe schon mal, ich habe schon mal einen, wir waren in einem Raid sehr lange und das ist oftmals so und deswegen hasse ich auch kooperatives Spielen wie die Pest, weil immer irgendjemand was machen muss, ey, ich muss doch mal kurz mit dem Hund raus und so, ey, fuck you, weißt du? Und dann war es so, ich war schon richtig angepisst und wir hatten schon den Boss die ganze Zeit versucht und wir haben es nicht geschafft und ich habe schon gesehen, das wird nix. Und dann musste auch jemand irgendwie weg, wieder mal und so. Und dann stehen wir da und dann habe ich einfach einen Verbindungsabbruch gefaked. Bin ich einfach offline gegangen. Richtig assi.
Ach, schön.
Naja. Also ich verbringe doch wirklich stundenlang einfach für nichts. So, aber die zweite Frage, die zielt YouTube ab. Und das sind, was sind eure Ziele auf YouTube?
100k Abonnenten. Das ist mein Ziel, was ich da unbedingt erreichen möchte.
Okay, Andi.
Ich habe mich vor kurzem von strikten Zielen verabschiedet, ehrlich gesagt. Weil Ziele mich hemmen, Ziele mich aufregen, wenn ich sie nicht erreiche. Und deshalb habe ich meine Ziele alle gestrichen und mache nur noch das, was ich machen will und was mir Bock macht.
Gesunde Einstellung definitiv. Ich habe auch keine wirklich konkreten Ziele. 100k wären auf jeden Fall mal ein Ziel, das cool wäre.
Du hast ja nächste Woche.
Nee, aber
oder ich habe du bist kein, auf 94 oder so, du hast es.
Ja, so, ich bin, aber ich habe also auch kein gewisses Ziel oder so. Was ich halt, ich bin mal gespannt, ob, also das wäre cool, ein Ziel, das aber kein Ziel ist, das ich jetzt verfolge, aber das wäre mal so ein Traum, dass wir mal auf eine Tour gehen. Mit Controller-Poesie. Das fände ich geil. Irgendwie so drei Veranstaltungen, eine Berlin, eine Köln, aber, eine München, das wäre cool.
Wie wird das laufen? Müssten wir in drei Veranstaltungen das gleiche einfach nochmal erzählen? Oder?
Nee, ich weiß es nicht. Ich war ja noch nie auf so einem Podcast-Event drauf, aber ich glaube,
meine Frau ist ständig auf irgendwelchen Podcasts und da ist ja immer, die hört ja immer so eine, ja, die ist ein Crime-Podcast. Die machen da immer den gleichen Fall oder dann, weißt du, die lösen da irgendwie einen Fall oder was weiß ich. Das ist gescriptet bei denen ja immer. Sowieso schon, aber auch die Folgen. Weißt du? Die machen ja Arbeit in ihren Podcast im Gegensatz zu uns.
Also, wenn ich
so ein Programm erstellen, wo wir dann natürlich Sachen aus dem Publikum nehmen. Ne? Dann, wir nehmen einfach von jedem die Lieblingsspiele und dann machen wir ein Bracket on stage. Weißt du, so ein
Booty-Bracket. Dafür wird doch niemand bezahlen.
Wenn ich das mal aufgreifen darf, ich finde die Idee oder den Traum echt cool und ich möchte dazu nur eins sagen, dieser Traum oder die Erfüllung dieses Traums habt ihr, liebe Hörer, wirklich in der Hand. Sprecht über uns, teilt eure Liebe zu Videospielen genauso wie wir sie teilen, sprecht über Controller-Poesie, macht uns mit bekannt. Wir sind abhängig von euch, das muss man so sagen, wenn es um Reichweite geht. Und dann könnt ihr eventuell dem Matthias einen Wunsch erfüllen.
Oh, das war super. Stellt euch das mal vor. Ja. Geiler Moment.
Ja, und da kann also, ich sehe gerade bei Spotify haben wir 997 Bewertungen.
Ey, komm,
drei Leute können hier nochmal 5 Sterne geben. Das wäre doch nochmal nice.
Würde auch gerne die Brücke schlagen zu Patreon. Da möchte ich gerne nochmal ganz kurz die Werbetrommel rühren in eigener Sache. Wir sind auch auf Patreon. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung in der Hinsicht. Wir haben auch jetzt kürzlich wieder eine neue Bonusfolge veröffentlicht.
Oh ja.
Da ging es um ein Wunschspiel, um Galerians für die PlayStation 1. Wir sind auch schon wieder auf der nächsten Themensuche. Auch da könnt ihr uns da unter die Arme greifen. Guckt mal in die Podcast-Beschreibung. Vielleicht gibt es dort, da findet ihr dort den Link zu Patreon und unterstützt uns auf diesem Wege. Das wird uns sehr, sehr freuen. Es gibt auch ganz besondere Unterstützer, die wir an der Stelle mal namentlich erwähnen wollen. André Gladrow, Danny Boone, Stefan Walker, Emta BLN, Bömmel, Captain Tainment, Danilo, Freddy Smalls, King the Crash, Kratzerack, Marco Di Falco, Maggie2Go, Acid Burn, Mr. T, Schmuddel, The Shady Bird und Wundenmann. Und vielen Dank an diese Leute. Und ja, das wollte ich nochmal mit auf den Weg geben. Da gibt es immer wieder was Neues.
Ansonsten habe ich noch die Concord-Beta gespielt und das war...
Ich habe gehört, die ist wirklich nicht schlecht. Das ist ein gutes Spiel.
Super, aber es ist ein gutes Spiel. Neues, aber
nichts falsch. Aber
genau. Ja. Kann man. Es spielt sich top. Es hat tolles Aiming. Es läuft super, sieht toll aus. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum man das jetzt irgendwie in Overwatch oder in Valorant bevorziehen sollte, muss man auch ganz ehrlich sagen. Weil ganz ehrlich, du verlierst irgendwie gefühlt 50% der Spieler, weil wenn das Spiel startet, hast du erstmal eine Viertelstunde Cutscene mit Story-Sequenz, was ich natürlich cool finde, aber das ganze PC-Publikum, was ja hauptsächlich diese Live-Service-Games zocken will, die denken sich doch, was soll der Scheiß, lass mich ballern. Skippen
das doch, oder?
Weißt du? Was?
Die werden das doch sicherlich skippen.
Ja, kann man vielleicht, aber dann denke ich mir immer, warum macht man das erst? Die ganzen schönen Ressourcen, wenn sich das niemand anschaut.
Das weiß ich auch nicht. Aber das ist nicht das Thema.
Aber
wir bedanken uns an der Stelle
das ist gar
nicht
fürs das Thema. Wir wollen uns
Zuhören. Abschieden, ja. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt und bitte verfolgt bitte das, die Anweisungen, die der Andi gerade gesagt hat. Verbreitet die Kunde des Controller Poesie Podcasts in die Welt hinaus, damit wir bald auf Tour gehen. Und vielen Dank an euch. Macht es gut. Wir hören uns in 2 Wochen und tschüss.
Ciao.